Ich grüße euch in Jesu Namen. Er ist das Haupt der Gemeinde, er ist der Grundstein und kein anderer Grundstein kann gelegt werden, soll gelegt werden, außer dem, der schon gelegt worden ist, nämlich Jesus Christus. Amen. Ich möchte uns direkt zu Beginn den Predigttext vorlesen, den ich heute für die Predigt ausgesucht habe, und zwar aus der Apostelgeschichte Kapitel 2, die Verse 37 bis 47, und ich habe mal die Übersetzung Hoffnung für alle ausgewählt. Als die Leute das hörten, waren sie von dieser Botschaft tief betroffen. Sie fragten Petrus und die anderen Apostel: Brüder, was sollen wir tun? Kehrt um zu Gott, forderte Petrus sie auf. Jeder von euch soll sich auf den Namen von Jesus Christus taufen lassen. Dann wird euch Gott eure Sünden vergeben und ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Diese Zusage gilt euch, euren Nachkommen und den Menschen in aller Welt, die der Herr, unser Gott, zu sich herbeirufen wird. Petrus sprach noch lange mit ihnen und forderte sie eindringlich auf: Lasst euch retten vor dem Gericht Gottes, das über diese verdorbene Generation hereinbrechen wird. Viele Zuhörer nahmen die Botschaft von Petrus an und ließen sich taufen. Die Zahl der Gläubigen wuchs an diesem Tag um etwa 3000. Alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterweisen und lebten in enger Gemeinschaft. Sie feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllte alle Menschen in Jerusalem und erwirkte durch die Apostel viele Zeichen und Wunder. Die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Wenn es an irgendetwas fehlte, war jeder gerne bereit, ein Grundstück oder anderen Besitz zu verkaufen und mit dem Geld den Notleidenden in der Gemeinde zu helfen. Tag für Tag kamen die Gläubigen einmütig im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. In großer Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu den gemeinsamen Mahlzeiten. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil der Herr viele Menschen rettete. Gott segne sein Wort an uns allen. Amen. Ihr Lieben, mit diesem Predigttext und mit dem Predigtthema heute habe ich an zweierlei gedacht. Zum einen habe ich an den vorletzten Mitarbeiterabend gedacht. Ich weiß gar nicht mehr, wann er war. Ich glaube, Mitte des letzten Jahres hatten wir uns getroffen, die Mitarbeiter dieser Gemeinde. Und wir haben so gesammelt, was uns auf dem Herzen liegt, was uns beschäftigt, was so die Themen sind. Das waren viele Themen, die wir auch zusammenfassen konnten in Themengruppen. Und eine Themengruppe ging um Anbetung und Lobpreis, wie wir eine anbetende Gemeinde werden können. Und da ist nicht nur die Musik gemeint, sondern generell unsere Grundeinstellung als Christ. Das hatte ich im Kopf. Und zum anderen habe ich auch an meine Predigt vom vergangenen Sonntag gedacht, wo es darum ging, dass wir manchmal, ohne es zu merken, Gottes Projekte zu unseren eigenen machen, dass wir uns manchmal unbewusst, ohne es zu merken, von der Wahrheit Gottes entfernen und dass wir den göttlichen Willen versuchen, mit menschlichen Werkzeugen und Instrumenten zu Ende zu führen. Und dieser Gefahr ist nicht nur jeder Einzelne ausgesetzt, sondern auch die Kirche als Institution. Das war die zweite Sache, die ich im Kopf hatte. Und dann ist es gut und auch notwendig, dass wir, egal ob wir uns mit Anbetung beschäftigen oder mit Kirche, wie Gott sie gedacht hat, dass wir zurückkehren zum Fundament. Das ist immer das Allerbeste. Und da habe ich nur einen Vers aus diesem Text, den ich euch gerade vorgelesen habe, obwohl der ganze Text total schön ist und man so viel dazu sagen könnte. Aber es ist nur ein Vers, der eigentlich alles auf den Punkt bringt und wo man nacheinander, was in dem Vers genannt wird, ist wie eine Anleitung, ja, zum Leben als Gemeinde, zum Leben als Christ. Und das ist der Vers 42, den kennen bestimmt auch viele von euch, vielleicht mehr in der Luther-Übersetzung. Da werden vier Dinge genannt, die essentiell sind für die Kirche Jesu Christi auf Erden. Nicht, was Menschen aus ihr gemacht haben, sondern was Gott sich ursprünglich damit gedacht hat. Und darum möchte ich heute ausgehend von diesem einen Vers, 42, zeigen, wie das Fundament von Gemeinde, von Kirche Jesu Christi in dieser Welt aussehen muss. Und wenn wir uns davon entfernen, egal ob als Ortsgemeinde oder als Landeskirche oder als weltweite christliche Konfession, dann müssen wir dahin zurückkehren. Da geht kein Weg dran vorbei. Denn nur wenn wir auf dem wahren Fundament des Glaubens stehen, können wir auch wahre Anbeter werden, können wir Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten. In Vers 42 heißt es, und das ist jetzt immer noch die Hoffnung für alle, alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterweisen und lebten in enger Gemeinschaft. Sie feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Also diese vier Dinge, ich habe sie nochmal alle hier zusammengefasst, Unterweisung des Evangeliums, die christliche Lehre, Luther hat das die Lehre der Apostel genannt, dann zweitens die Gemeinschaft mit Gläubigen, die Gemeinschaft untereinander, drittens gemeinsam Abendmahl feiern und das heißt Versöhnung leben. Wenn wir das Abendmahl feiern, leben wir Versöhnung. Luther hat das Brotbrechen genannt und das vierte ist die Verbundenheit im Gebet. Es war für mich total interessant zu erkennen, dass dieser eine Vers die ganze Anleitung enthält, wie du anderen Menschen das Evangelium erklären kannst und was du auch antworten kannst auf die verschiedensten Probleme, die dir vielleicht begegnen, wo Leute dich drauf ansprechen, zum Beispiel wenn Leute sagen, ich brauche die Gemeinschaft mit anderen nicht oder wenn unter Christen Spannungen und Konflikte herrschen oder wenn die Notwendigkeit der Sakramente, Taufe und Abendmahl in Frage gestellt wird oder wenn Menschen eben ihren eigenen Verstand über den Willen Gottes stellen. Denn im Gebet suchen wir immer wieder den Willen Gottes, also wenn das Gebet vernachlässigt wird. Ich möchte diese vier Dinge nacheinander durchgehen. Erstens die Unterweisung des Evangeliums. Der Glaube kommt durch das Wort und das Wort kommt durch das Hören von Predigten beziehungsweise durch das Lesen der Bibel. So steht's in der Bibel. Und ich glaube, wir alle, die wir heute hier sind, haben das auch so erfahren. Irgendwann in unserem Leben hat uns ein Wort der Bibel so angesprochen, dass es zu einer Umkehr, zu einer Bekehrung gab, zu einer Hinführung, Hingabe an Jesus Christus oder eine Predigt, die einen angesprochen hat. Irgendwo in eurem Leben gab es ein Wort Gottes, was euch berührt hat, was euch verändert hat. Und ich hoffe, mehrmals und nicht nur einmal. Gott hat sein Wort auf ganz verschiedene Weise den Menschen nahegebracht. Am Anfang sozusagen mündlich, Menschen haben es begriffen, haben es weitergetragen mündlich, dann wurde es irgendwann aufgeschrieben, die Schriften des Alten Testaments, dann die Schriften des Neuen Testaments. Man kann auch sagen, bis heute schreiben geisterfüllte Menschen lehrreiche, gute Bücher, aber dann eben auch leibhaftig in Jesus Christus und Jesus, der durch alle wirkt, in denen der Heilige Geist lebt. Wenn wir dieses Wort als Grundlage verlassen, dann stimmt einfach das Fundament nicht. Wir wissen das, aber ich glaube, ganz schnell schleift sich das ein, dass wir das Wort, dass es weniger Raum hat in unserem Leben. Klar, jeder kann nach seiner eigenen Fasson selig werden, wie es der Volksmund sagt, aber dann bist du eben auch kein Christ. Also du kannst dich nur Christ nennen, wenn du dich auch an Christus, an das Wort, das er ist und was er verkündet hat, festmachst. Vielleicht empfindest du dich selbst als glücklichen Menschen, guten Menschen oder du begegnest solchen, die dir sagen, ich brauche Gott nicht, ich bin auch so erfolgreich. Aber wer Christ ist, wer zu Christus gehört, wer von Christus ergriffen ist, der lebt Kirche Jesu Christi auf Erden, der lebt Reich Gottes auf Erden. Losgelöst von Jesus Christus geht das nicht. Und ich finde, wir leben in einer Zeit, wo wir von ganz vielen Worten und Bildern ja, herausgefordert werden, konfrontiert werden und ich möchte fast sagen, zugeschüttet und zugemüllt werden. Wir leben auch in einer Zeit, in der es ganz viele Heilsprediger gibt. Also man braucht nur mal bei Instagram die Reels durchzuscrollen und da findest du immer wieder Leute, die dir sagen, was sie erkannt haben, was sie glücklich gemacht hat, was sie erfolgreich gemacht hat. Und ganz oft stecken in diesen Heilsbotschaften auch Wahrheiten drin. Das will ich gar nicht abstreiten. Es sind oft gute Erkenntnisse. Aber Erlösung im Sinne von Heilwerdung, Heil von Körper, Seele und Geist oder Erlösung im Sinne von ich empfange das ewige Leben, das erfüllte Leben in Gottes Gegenwart, im Hier und Jetzt und über den Tod hinaus, das gibt es aus Jesu Christi Sicht, aus Gottes Sicht, losgelöst von Jesus Christus, losgelöst von seinem Wort nicht. Und dazu kannst du ja sagen oder nein, du kannst es auch ablehnen. Du kannst Jesus deine Herzenstür öffnen oder nicht. Du kannst ihn verleugnen oder du kannst ihn verteidigen. Aber du kannst nicht so einen Mittelweg gehen. Und ich glaube, viele von uns gehen den Mittelweg. Und auch ich selber stehe immer wieder in der Gefahr, laut zu werden, so diesen Mittelweg zu gehen. Aber ich merke, dass es mich nicht glücklich macht. Und ich merke, dass ich dadurch den Frieden mit Gott verliere. Und dann ist das Einzige, der beste und schnellste Weg, wieder ins Wort zu gehen. wieder Bibel zu lesen, die Grundlagen wieder sich anzueignen. Darum, wenn neue Strömungen die Welt durchfließen, prüfe sie immer am Wort. Prüfe sie immer an Jesus Christus selbst. Halte sie Gott hin in deinem Gebet und hör auf deinen Eindruck, wenn du betest. Und schau dir auch die Frucht an dieser Strömungen. Wenn wir aufhören, die Bibel als Maßstab zu nehmen, gerät das ganze Fundament ins Wanken, das uns trägt und das auch Jesus selbst getragen hat. Ja, die Bibel besteht aus ganz vielen verschiedenen Schriften und ja, es gibt gesellschaftliche Einflüsse und auch redaktionelle Überarbeitungen. Das müssen wir nicht verschweigen oder verleugnen. Aber wir glauben dennoch, dass Gottes Geist die Menschen inspiriert hat, die die Schriften über viele Jahre hinweg aufgeschrieben haben. Und dass in diesen Worten Gottes Geist lebendig ist. Auf vollkommene Weise ist dieses Wort natürlich im Menschen Jesus Christus sichtbar geworden. Das heißt, wenn du Zweifel im Glauben hast, und ich habe eben auch so eine Zeit gerade durchschritten und ich bin froh, dass ich da durch bin, oder wenn du vielleicht noch gar nicht dieses feste Fundament gefunden hast in deinem Leben, dann übe ein tägliches Ritual ein. Übe es ein, regelmäßig in der Bibel zu lesen, besuch einen Hauskreis, höre Predigten, besuche christliche Seminare. Anders geht es nicht. Und das gilt auch für die Institution Kirche. Letzten Sonntag habe ich darüber gepredigt, wie Menschen immer wieder dazu tendieren, Gottes Projekt zu ihrem eigenen zu machen. Und das gilt ganz besonders auch für das Projekt Kirche. Wenn Kirche gesellschaftlichen Herausforderungen ausgesetzt ist, dann sollten wir als allererstes in das Wort zurückschauen, uns auf das Wort, auf das Fundament zurückbesinnen. Dann sollten wir uns am Wort orientieren und nicht an Systemen, die Menschen hervorgebracht haben. Denn nur aus dem Wort folgt Glaube und Vertrauen. Das und nichts anderes kann unser Fundament sein. Zweitens, die Gemeinschaft mit Gläubigen. Wenn wir zum Glauben an Jesus Christus kommen, dann fügt er uns als Teil zu diesem einen großen weltweiten Leib Jesu Christi hinzu. Wir werden Teil einer weltweiten Gemeinde und diese weltweite Gemeinde wird sichtbar in der Gemeinde vor Ort. Darum werden wir auch Mitglied in einer Gemeinde vor Ort, wo wir Ermutigung finden, Gemeinschaft, Trost, Stärke. Die wahre Kirche Jesu Christi, da habe ich auch in letzter Zeit viele Gespräche geführt, die ist nicht in der Institution Kirche zu finden, weder katholisch, evangelisch und wie sie alle heißen, sondern sie ist in der Gemeinschaft der Heiligen. Das ist das, was wir im Glaubensbekenntnis bekennen. Ich glaube an die heilige christliche Kirche. Da ist nicht die Institution gemeint. Die Erklärung kommt gleich hinterher. Ich glaube an die Gemeinschaft der Heiligen. Und da gehörst du dazu. Du bist heilig, du bist gerecht gemacht durch Jesu Christi Blut. Gott hat dich zur Umkehr geführt und er hat dir den Glauben an seinen Sohn Jesus Christus geschenkt. Er hat dich gerecht gemacht mit seinem Blut. Du bist heilig, gerecht gemacht durch ihn. Das ist nichts, was du selber tun musst. Er hat es getan für dich. Wir sind die Gemeinschaft der Heiligen. Und überall da, wo sich Menschen versammeln, zu Gottes Ehre. Wir sind zu Mitbürgern der Heiligen und zu Gottes Hausgenossen gemacht worden, wie es im Brief an die Epheser heißt. Der Glaube kommt aus der Predigt, Punkt 1, aber er führt uns immer in die Gemeinschaft mit anderen Christen, Punkt 2. Das ist ein Automatismus. Niemand kann allein selig werden. Gott hat den Menschen als Beziehungswesen geschaffen, weil er selber ein Beziehungswesen ist. Wer als Einzelgänger seinen Glauben leben will oder nur innerhalb seiner eigenen kleinen Welt, der muss sich fragen, ob er wirklich diesen einen lebendigen Gott kennengelernt hat. Wenn du einsam bist, wenn du dich verloren fühlst, wenn du entmutigt bist als Christ, dann lies im Wort, aber such auch die Gemeinschaft mit anderen Christen. Wer glaubt, dass er die anderen nicht braucht, der belügt sich selbst. Darum sind alle Reformgedanken der Institution Kirche insofern fehlerhaft, dass sie ganz oft, und es passiert leider auch gerade jetzt, dass diese Gemeinschaft der Christen vor Ort, die Ortsgemeinde, vernachlässigt wird, zugunsten ortsunabhängiger Strukturen, also alles, was über Orte hinweg geht, das wird stark gemacht. Aber die Ortsgemeinde, die wird total vernachlässigt in den Reformprozessen von Kirche. Sowohl die evangelische als auch die katholische Kirche befinden sich ja gerade in solchen Veränderungsprozessen. Die katholische Kirche nennt es Pastoralräume, die evangelische Kirche nennt es Nachbarschaftsräume. wo Gemeinde über Ortsgrenzen hinweg, wo sie Gemeinden über Ortsgrenzen hinweg miteinander verbinden wollen. Aber ich sage euch, das ist an der Realität der Menschen vorbei und es ist auch an der Realität Gottes vorbei. Denn der Mensch braucht die Gemeinschaft vor Ort. Immer wieder beklagt man sich, auf Dörfern ist es noch schlimmer als in Städten, dass von einem Dorf zum anderen Dorf die Leute ja irgendwie keine Lust haben, zum Gottesdienst in den anderen Ort zu fahren. Aber es liegt auch in der Sache der Natur, des Menschen. Wir wollen vor Ort, da wo wir wohnen, Gemeinschaft mit anderen Christen haben. Und das ist gut so. Das hat Gott sich so gedacht. Darum glaube ich, dass die einzige Reformstruktur, die Kirche unternehmen sollte, die ist, die Gemeinden vor Ort zu stärken. Und da gebe ich Bill Heibels recht, wenn er sagt, die Ortsgemeinde ist die Hoffnung für die Welt. Denn wohin gehen denn die Menschen? Die suchen am Ort nach Trost, nach Halt, nach einem Zuhause. Weil die Ortsgemeinde der sichtbare Leib Jesu Christi ist, da wo du es sehen kannst, wo du es erfahren kannst, was es bedeutet, Teil des Leibes Jesu Christi zu sein. Und ich glaube auch, egal ob wir Nachbarschaftsräume bilden oder nicht, die Gemeinde Jesu Christi vor Ort, die wird immer bestehen bleiben. Und wenn es nur in Hauskreisen ist. Aber anders kann Gemeinde Jesu Christi nicht aussehen. Einfach weil das seinem Willen, weil es Gottes Willen entspricht. Denn hier heißt es, wir haben es gerade gehört, sie lebten in enger Gemeinschaft zusammen. Da fahre ich nicht hunderte Kilometer. Da gehe ich vielleicht bestenfalls ins nächste Haus, um mit jemand anderem Gemeinschaft Jesu Christi zu leben. Aber, und das ist das Problem, das ist das, woran viele Menschen und auch Gemeinden scheitern, diese enge Gemeinschaft bringt mit sich, dass es menschelt, so sagen wir es gerne. Also, dass wir aneinander geraten. Und da kommen wir zum dritten Punkt. Es ist wirklich interessant, wie das alles miteinander zusammenhängt, nämlich gemeinsam Abendmahl feiern und Versöhnung leben. Ist das nicht interessant, dass hier in diesem Vers das Abendmahl genannt wird? Ich meine, da hätte ja auch stehen können, wir essen einfach zusammen. Das macht uns auch allen Spaß. Und es ist auch schön, wenn wir gemeinsam essen. Aber es ist mehr als Gemeinschaft am Tisch. Wir feiern gemeinsam das Abendmahl. Wer von euch feiert regelmäßig Abendmahl? Das sind jetzt rhetorische Fragen, ihr müsst euch nicht melden. Wer von euch hat Sehnsucht danach, das Abendmahl zu feiern? Wer von euch hat mal gedacht, oh, ich würde so gern das Abendmahl feiern, ich muss gucken, wann das nächste Abendmahl angeboten wird? Wer von euch hält das Abendmahl für so wichtig, dass er es eigentlich täglich oder zumindest wöchentlich feiern wollen würde? Das Abendmahl hat leider seit der Reformation, gerade bei uns Protestanten, etwas nachgelassen, weil sich ja auch im Abendmahlsverständnis etwas verändert hatte. Aber ich glaube, und das nehme ich wahr, es wächst wieder die Sehnsucht danach. Ich habe in der letzten Woche zweimal das Abendmahl gefeiert, in verschiedenen Kreisen, in zwei Gebetskreisen. Das war wunderschön. Ich glaube, dass diese Sehnsucht nach der Feier des Abendmahls wieder wächst, weil wir merken, dass wir in den Herausforderungen der Gesellschaft und auch unseres eigenen persönlichen Glaubenslebens immer wieder zu dieser fundamentalsten Erkenntnis unseres Glaubens zurückkommen, nämlich, dass wir aus Gnade gerettet sind und dass wir ohne Jesus Christus nichts tun können. Das Abendmahl erinnert uns daran, übrigens genauso wie die Taufe, es erinnert uns an zentrale Glaubensgrundlagen. Jesus Christus hat sich für uns geopfert. Er hat das Lösegeld bezahlt. Er hat auf sich genommen unsere Sünden, unsere Krankheit, unsere Schmerzen, unsere Verlorenheit, unsere Verlassenheit. Er hat das Gesetz erfüllt, damit kein Gesetz mehr gegen uns ist. Und diese Versöhnung mit Gott, das ist das Fundament unseres Glaubens und das feiern wir im Abendmahl. Es erinnert uns daran, dass wir nicht nur mit Gott versöhnt sind, sondern dass wir alle, mit denen wir das Abendmahl feiern, auf diesem selben Fundament stehen und dass wir einander vergeben sollten, so wie Gott uns vergeben hat. Das ist ein ganz zentraler Glaubenssatz. Gott hat mir vergeben und weil Gott mir vergeben hat, vergebe ich auch meinem Bruder, meiner Schwester im Glauben. Und das ist der Punkt, der uns leider immer wieder aus den Augen gerät. Darum möchte ich euch heute zurufen, seid barmherzig miteinander. Seid barmherzig miteinander. Prüft euer Denken, euer Reden, euer Handeln. Vielleicht hörst du heute zu und hast Groll in deinem Herzen, Unfrieden mit irgendjemandem, der auch hier sitzt oder mit jemandem, der heute nicht da ist und du denkst, zum Glück ist der oder die nicht da. Vielleicht hörst du heute zu und merkst, dass da Verletzungen in dir sind, die noch nicht geheilt sind und du wünschst dir eigentlich, dass jemand kommt und dich verteidigt, dass jemand Fürsprache für dich hält. Und das ist das Problem, wenn wir Verletzungen in uns tragen, die mit unserem Miteinander zu tun haben und wir schauen die nicht an, wir beschäftigen uns nicht damit, dass wir dann jemanden suchen, der uns versteht und dann kommen wir ins Lästern. Dann suchen wir uns Gleichgesinnte, die diese Person vielleicht auch doof finden oder mit der Person auch immer aneinander geraten. Das heißt, aus der einen Sünde, nämlich unbarmherzig zu sein, wird die nächste Sünde, dass wir anfangen zu lästern. Der Grund, warum ganz viele Menschen Gemeinden verlassen oder auch so von Gemeinde zu Gemeinde ziehen, der Grund dafür, warum viele Gemeinden sich spalten und neue Gemeinden gegründet werden, ist leider unvergebene Streitigkeiten und Konflikte. Das ist ein ganz schlechtes Zeugnis für uns. Darum ist das ein Punkt, den wir immer wieder anschauen sollten. Wie oft in der Kirchengeschichte haben sich Kirchen und Gemeinden gespalten, einfach weil die Menschen, die sich alle Kinder Gottes nennen und die auch Kinder Gottes sind, nicht bereit waren, eigene Schuld zuzugeben, andere um Vergebung zu bitten oder weil sie auch keinen Mut hatten, ihre Verletzungen zu offenbaren und zu sagen, wie du dich verhalten hast, das hat mich verletzt. Oder weil sie nicht bereit waren, jemanden auch zu vergeben, vielleicht ohne, dass derjenige auf ihn zukam und um Vergebung gebeten hat. Oder weil leitende Persönlichkeiten, das ist auch ganz oft der Fall, nicht in der Lage waren, sich selbst zu demütigen und um Verzeihung zu bitten. Die Liebe, an der die Jünger Jesu erkannt werden sollen, zeigt sich in der Liebe untereinander. Aber wir sind schlecht darin, dieser Liebe Raum in unserem eigenen Herzen zu geben und auf Gottes Wort, Punkt 1, zu hören und gehorsam danach zu handeln und die Gemeinschaft, diese enge Gemeinschaft, Punkt 2, zu leben. Würden wir es tun, sähe die Gemeinde und sähe die Kirche anders aus. Aber die gute Nachricht ist, Gott hat Geduld. Und Gott ist treu. Er hat uns noch nicht aufgegeben. Seine Gnade ist jeden Morgen neu, die ist auch heute neu. Du kannst heute, jetzt und hier neu mit Jesus anfangen, deine Schuld, deine Verletzung ihm hinbringen. Du kannst ihn fragen, wie soll ich als nächsten Schritt vorgehen? Such dir jemanden, der dich unterstützt und dir hilft, eine Sache in Ordnung zu bringen. Aber trag es nicht mit dir herum. Ich habe auch immer wieder Gespräche, wo Sachen aufbrechen, die ein halbes Jahr her sind oder ein ganzes Jahr oder wo Dinge sich angestaut haben und es wird immer größer, bis dann irgendwann das Ventil platzt und ein großer Schaden angerichtet wird. Ich bitte euch in Jesu Namen, nehmt das ernst. Wir wollen eine heile, gesunde Gemeinde Jesu Christi sein. Und dazu gehört, dass wir uns miteinander, nicht nur mit Gott, sondern miteinander versöhnen. Dass wir barmherzig sind im Umgang miteinander. Dass wir zu dieser inneren, herrlichen Freiheit der Kinder Gottes gelangen. Denn es ist herrlich und wunderbar, wenn wir uns wirklich gegenseitig so annehmen können, wie wir sind. Da komme ich zum vierten und letzten Punkt, die Verbundenheit im Gebet. Wenn wir versöhnt sind, miteinander und mit Gott, wenn wir miteinander gerne Gemeinschaft haben, wenn wir uns freuen, hierher zu kommen und wenn wir uns auch danach sehnen, gemeinsam Gott anzubeten, ihn zu loben, ihn zu preisen, ihm unsere Sorgen hinzuwerfen, dann erfüllen wir den Willen Gottes. Dann hat Gott sein Werk zur Vollendung gebracht. Die intimste Gemeinschaft mit Gott, mit Jesus, mit dem Heiligen Geist ist das Gebet. Und wenn wir miteinander versöhnt leben, dann können wir auch miteinander vertrauensvoll beten. Aber ich glaube, ohne diese Versöhnung miteinander, ohne das Fundament im Wort, geht das nicht. Gebetsgemeinschaften haben nämlich auch immer etwas mit Vertrauen zu tun. Nicht nur mit dem Vertrauen zu Gott, sondern auch mit dem Vertrauen zu den anderen Glaubensgeschwistern, mit denen man betet. Denn man offenbart ja sein Innerstes. Solange du jemanden nicht leiden kannst, wirst du nicht gerne mit dieser Person beten. Solange du Angst hast, zum Beispiel vor dem Sprachengebet, und du weißt, in der Gruppe ist jemand, der das ausübt, dann wirst du nicht unbefangen mit ihm beten können. Solange du überlegst, was könnten die anderen von mir denken, wenn ich jetzt einen Satz sage und dann ist der vielleicht komisch oder ich kann den nicht ordentlich zu Ende führen. Solange du überlegst, was die anderen von dir denken können, kannst du nicht befreit und erlöst beten. Das gemeinsame Gebet ist die wunderbarste Gemeinschaft überhaupt, weil sie eine besondere Verheißung hat. Sie hat eine besondere Verheißung gegenüber dem Gebet im stillen Kämmerlein. Ja, Gott hört wohl dein Gebet im stillen Kämmerlein. Und es ist auch wichtig, dass du deine eigene Beziehung zu Gott, zu Jesus, zum Heiligen Geist pflegst in deiner stillen Minute zu Hause. Aber die Verheißung, Gebet zu erhören, die hat Jesus der Gemeinschaft der Gläubigen gegeben, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. Da bin ich mitten unter ihnen und alles, was sie bitten, wo sie sich einig werden im Gebet, das will ich ihnen geben. Das Gebet im stillen Kämmerlein hat Jesus dem selbstherrlichen, lauten Gebet der Pharisäer gegenübergestellt und hat gesagt, es soll euch nicht darum gehen, euch groß zu machen vor den Leuten. Es reicht, wenn du in deinem stillen Kämmerlein betest. Aber um Gebet zu erhören, um gemeinsame Bitten vor Gott zu bringen, um Gott gemeinsam in der Gemeinde Jesu Christi anzubeten, ruft er uns in die Gemeinschaft. Jesus meinte mit dem Gebet im stillen Kämmerlein nicht, dass das reicht. Dass es reicht, wenn wir alleine zu Hause beten. Und wie toll ist das auch, wenn wir gemeinsam für was beten können und wenn wir dann auch gemeinsam die Gebetserhörung feiern können. Das merke ich in den Gebetskreisen, in denen ich aktiv bin. Wie schön ist das, in einer Gemeinschaft sich vertrauensvoll öffnen zu dürfen. Nicht nur voreinander, sondern eben auch vor Gott. Wie toll ist das, sich durch das Gebet, durch die Fürbitte anderer auch getragen und unterstützt zu wissen. Ja, der Mensch ist ein Beziehungswesen und der Mensch sehnt sich gleichzeitig danach, so sein zu dürfen, wie er ist. Es gibt nichts Schöneres, als wenn du hierher kommen kannst und du weißt, ich darf Gott hier so anbeten, wie es mir behagt, wie ich die Verbindung zu Gott spüre. Und natürlich nehmen wir Rücksicht aufeinander, aber dazu müssen wir auch ins Gespräch miteinander kommen. Niemand kann Gedanken lesen. Wenn die ersten drei Dinge aus diesem einen Vers stimmen, die Basis im Wort, die Gemeinschaft mit anderen Gläubigen und die gelebte Versöhnung, dann ist das Gebet das Instrument überhaupt, um diese Welt durch Gottes Hilfe und Kraft zu verändern. Das heißt, wenn du dich nach Veränderung und Neubeginn sehnst, dann geh genau diesen Weg. Prüf dich selbst, wo es gerade Mangel oder Verirrung in deinem Leben gibt und bring es in Ordnung. Prüfe dich anhand dieser vier Punkte. Lerne diesen Vers auswendig, denn er ist ein absolut guter und prägnanter Maßstab für das eigene Glaubensleben, aber eben auch für unser Leben als Gemeinde. Ich musste beim Schreiben der Predigt, und jetzt komme ich zum Schluss, daran denken, wenn so Werbung gemacht wird für Glücksspiele, dann heißt es ja oft, die Chance auf einen Gewinn 1 zu 1 Million oder 1 Milliarde oder so. Ich danke Gott für sein Wort. Das ist eine gefüllte Schatztruhe, viel mehr wert als alles Gold und Geld dieser Welt. Und da ist nicht die Chance von 1 zu 1 Milliarde oder 1 Million. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Du musst nicht erst ein Seminar besuchen und eine Prüfung ablegen. Du musst auch nicht erst irgendein tägliches Ritual eingeübt haben, um diese Schatztruhe zu öffnen. Du musst nicht erst irgendwelche Bedingungen erfüllen und du hast nicht eben eine Chance von 1 Million, dass du etwas findest in dieser Schatztruhe. Du darfst sie öffnen und du darfst dich bedienen. Das ist ein absolutes Privileg, das ist so ein Reichtum, den Gott uns mit der Bibel, mit der Gemeinde, mit seinem Heiligen Geist uns gemacht hat. Nehmt das doch in Anspruch. Bleibt nicht hängen in Konflikten, in Streitereien. Geht nicht weg vom Wort, vom Bibellesen. Verlasst nicht die Versammlungen, sondern kommt wieder zurück, bleibt hier, stärkt euch untereinander. Wir haben das Beste überhaupt. Und dann, wenn wir dahin zurückkehren, dann werden wir erfahren, dass Gott immer noch derselbe ist. Der Gott, der die Welt geschaffen hat und der die Menschen inspiriert hat, die Bibel, die Schriften der Bibel aufgeschrieben haben. Der seinen Sohn Jesus Christus in die Welt gesandt hat, der seinen Heiligen Geist ausgeschüttet hat. Das ist immer noch derselbe Geist, der auch durch die Apostel die ersten Gemeinden gegründet hat in seiner Kraft. Das ist derselbe Gott, gestern, heute und in Ewigkeit. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alles, was wir verstehen und begreifen, der bewahre eure Herzen und eure Gedanken in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.